Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, als Predigttext für unseren heutigen Sonntag habe ich ausgesucht aus Hebräer 12, die Verse 12 bis 17. Die Predigt wird sich dann vor allem den ersten Versen dieses gelesenen Abschnitts widmen. Hebräer 12, die Verse 12 bis 17. Sie greift mit der Mahnung an die vorhin schon gelesene Worte aus Jesaja 35 an. Darum richtet wieder auf die müden Hände und die wankenden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, damit das Lahme nicht strauchle, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Denn ihr wisst, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn wiewohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Die Predigt stelle ich unter das Thema Kraft für schwache Stunden. Und ich vermute, solche kennen wir alle immer wieder einmal. Die gehörten Worte aus dem Hebräerbrief sind eine eindringliche Ermahnung an mut- und kraftlos gewordene Jesus-Nachfolger oder auch an eine mut- und kraftlos gewordene Gemeinde. An Jesus-Nachfolger, bei denen die Begeisterung verflogen ist, die von der ernsten Wirklichkeit eingeholt wurden. Eine Ermahnung, die auch wir heute immer wieder dringend nötig haben. Die geschichtlichen Umstände des Hebräerbriefs sind im Detail ja unklar. Weder der Verfasser noch die Empfänger des Briefs lassen sich eindeutig bestimmen. Auch nicht die Zeit, in der der Brief geschrieben wurde. Sicher ist dazu nur, dass der Clemens Brief aus dem Jahr 97 nach Christus den Hebräerbrief zitiert. Der Hebräerbrief muss also schon vor 97 nach Christus geschrieben worden sein. Sein Verfasser rechnet sich nicht unter die Apostel, Paulus fällt also aus. Es war offensichtlich ein Christ aus der zweiten Generation. Meist wird der Hebräerbrief deshalb auf die Zeit ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre datiert. Luther nahm als Verfasser den Apollos an. Das ist eine gute Theorie, für die manches spricht, aber eben doch nur eine Theorie. Wissen tun wir es nicht. Auch von der Lage der Gemeinde werden nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen erkennbar, nämlich die äußere Bedrängnis der Gemeinde und ihre innere Verfassung, die geistlich entmutigt und verzagt ist. Sie hat schon einiges an Not und Anfechtung durchzustehen gehabt. Andererseits ging die Not noch nicht bis zum Äußersten. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden gegen die Sünde, sagt Hebräer 12, Vers 4. Trotzdem ist die Gemeinde verzagt geworden. Und liebe Geschwister, wir wissen, es braucht nicht furchtbar viel Widerstände und Anfechtung, dass wir auch in der Gefahr stehen, verzagt zu werden. Und gegen diese Verzagtheit setzt der Verfasser jetzt auf mehreren Ebenen an. In Kapitel 11 nennt er deshalb die Glaubenshelden des alten Bundes. Er stellt sie der angefochtenen Gemeinde als Vorbilder dar. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und er sagt damit, diesen Glauben der Väter, dieses Durchhaltevermögen, diesen geistlichen Kampfesmut, das schaut an und dem eifert nach. Eines dieser Vorbilder ist übrigens Hiob, auch wenn er in Hebräer 11 gar nicht vorkommt. Aber ich habe gelesen, Eliphas von Teman sagt zu ihm, siehe, du hast viele unterwiesen und lässige Hände gestärkt. Deine Rede hat die Gefallenen aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Hiob hat also genau das getan, wozu uns unser Predigttext aufruft, die müden Hände zu stärken, die bebernden, wankenden Knie wieder aufzurichten. Und er hat es nicht nur für sich selber getan, er hat es an den Brüdern getan. Er ist den Brüdern ein Bruder geworden, der stützt und stärkt. Diese große Wolke von Zeugen ist um uns. Wir werden nicht nur auf ihr Vorbild verwiesen. Wir werden nicht nur aufgefordert, von ihrem Glauben zu lernen und aus dem, was sie an Wundern und Machttaten Gottes erlebt haben, für uns Kraft zu schöpfen. Um uns ist ganz wörtlich zu nehmen. Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, wenn er darauf verweist, in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, dass Gott sich vorstellt, ständig im Alten Testament, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, die leben, die sind um uns. Sie sind ja nicht tot, sondern in der Welt Gottes. Und sie nehmen von dort Anteil am Kampf der Gemeinde hier auf dieser Erde. Fritz Laubach schrieb dazu in seinem Kommentar unter Auslegung, die Schar der Geister der vollendeten Gerechten, die also schon teilhaben am Sieg Jesu, wenn auch noch nicht voll in der ganzen Herrlichkeit, sie nimmt teil am Weg der Gemeinde auf Erden. Die triumphierende Gemeinde steht in Verbindung mit der kämpfenden und leidenden Gemeinde. Das nimmt uns auch im Blick auf sie in die Pflicht. Das heißt, die sitzen gewissermaßen wie Zuschauer in einer Arena und sehen uns im Kampf des Glaubens und der Jesus-Nachfolge zu. Und das spornt uns an, sie nicht zu enttäuschen, sondern ihnen zu zeigen, dass wir würdige Nachfolger sind, die ihrem Vorbild recht nacheifern. Und es ermutigt uns. Indem sie um uns sind, stehen sie uns als Garanten zur Seite, als Zeugen, dass Gott zu seinem Wort steht, als solche, die selbst erfahren haben, dass er die Seinen nicht im Stich lässt. Nachdem der Brief so auf diese Wolke von Zeugen verwiesen hat, betont er die Unausweichlichkeit der Anfechtung. Vers 8. Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. In ganzem Ernst hält er fest, es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Anfechtung, ohne Zurechtweisung, ohne Kreuz. Das unterscheidet bei aller Zuversicht und allem Glaubensmut die biblisch nüchterne Gemeinde von der Schwärmerei. Wir sollten gegenüber den Schwärmern gewiss nicht im Glauben zurückstehen. Und gewiss nicht auch nicht im Mut, alles mit Jesus zu wagen und alles für ihn einzusetzen. Aber die biblisch nüchterne Gemeinde tut das im Wissen, dass Gott seine größten Wunder in der Regel aus der tiefsten Not heraus entstehen lässt. Die Züchtigung und Anfechtung sind gerade kein Zeichen dafür, dass Gott seine Gemeinde vergessen hätte, sondern dass er machtvoll an ihr arbeitet. Wenn Gott eine Gemeinde vergessen hat und sich von ihr abwendet, liebe Geschwister, dann lässt er sie laufen. Dann kümmert er sich nicht mehr um sie und dann greift er auch nicht mehr richtend und zurechtbringend ein. Dann mag eine solche Gemeinde sogar äußerlich aufblühen, aber innerlich ist sie hohl. Bruder Wegeser hat ja vor einigen Monaten über die Sendschreiben gepredigt. Zumindest über einige. Und wenn wir Laodicea angucken, ist Laodicea eine solche Gemeinde. Sie blüht. Sie sagt, wir haben alles. Ich brauche nichts. Blühende Gemeinde. Hat alle Gemeindewachstumsmodelle erfolgreich angewendet, wächst und gedeiht. Und bildet sich mordswas ein. Aber Gott sagt, du bist hohl, arm, blind und bloß. Kauf dir Augensalbe, damit du siehst, dass du gar nichts hast und bist. Wenn Gott aber eine Gemeinde, ich sag's mal so, am Kragen packt, am Schlawittich, und sie schüttelt und die Rebschere nimmt und abschneidet, Johannes 15, wie am Weinstock, und aus einer blühenden Gemeinde ein armseliges, kleines Häuflein macht, dann hat Gott mit dieser Gemeinde noch etwas vor. Wenn ein Weingärtner mit einem Weinstock nichts mehr vorhat, dann lässt er ihn wachsen, wie er will. Aber wenn er will, dass er im nächsten Herbst wieder Frucht bringt, reichlich Frucht bringt, dann macht er sich die Mühe und die Arbeit, dass er ihn zurechtstutzt. Das ist das erste Ziel der Züchtigung, dass Gott, indem er richtend eingreift, eine Gemeinde darauf vorbereitet, dass sie wieder Frucht bringen kann. Und die Züchtigung hat noch ein zweites göttliches Ziel, Vers 10, damit wir Anteil bekommen an seiner Heiligkeit. Anteil an seiner Heiligkeit. Gott arbeitet an seiner Gemeinde mächtig, weil er nicht will, dass sie verweltlicht, sondern dass sie sich ihrem Wesen, ihrem Charakter nach unterscheidet von der Welt wie das Licht von der Finsternis. Und so wie auch sein Wesen sich vom Wesen der Welt unterscheidet wie das Licht von der Finsternis. Um Gemeinde so zu einer heiligen Gemeinde zu machen, die in einem geistlichen Umgang und Wesen lebt, greift Gott mit seinen großen Machttaten ein. Es sind große Ziele, die uns der Hebräerbrief hier zum einen vor Augen stellt und den wir sonst im biblischen Zusammenhang sehen. Aber auch angesichts dieser überwältigenden Ziele bleibt der Verfasser nüchtern. Er könnte jetzt ja ins Schwärmen geraten über das Leiden, was das alles Großartiges hervorbringt. Aber er bricht nicht aus in eine Verharmlosung und Verklärung des Leidens. Er stellt ganz nüchtern fest, niemand von uns liebt das Leiden und die Züchtigung. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Danach, aber eben erst danach, gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Vers 11. Selten kommt ein Kind mit dem Stecken in der Hand zum Vater und sagt, Papa, komm, ich brauche mal wieder eine tüchtige Tracht Prügel, hau mich mal richtig durch. Also ich habe es bei unseren beiden Kindern so noch nie erlebt. Und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, habe ich es, glaube ich, auch nie so gemacht. Nein, in der Regel versuchen wir doch mit allen Tricks und Kniffen der Züchtigung zu entgehen. Züchtigung lieben wir nicht. Und nicht nur das, Gottes Wort nennt auch ganz klar die Gefahr der Züchtigung. Wenn Gott uns in solchen Kämpfen hineinführt und Anfechtungen aussetzt, das führt ja nicht direkt und unmittelbar zum Ziel, zur friedsamen Frucht der Gerechtigkeit, zur Stärkung des Glaubens. Nein, das bringt uns erst einmal in große Not. Und wenn die Züchtigung länger anhält, dann steigt die Gefahr, dass wir geistlich in dieser Not ins Schleudern kommen. Und das ist bei denen, an die sich der Hebräerbrief richtet, eingetreten. Die sind geistlich ins Schleudern gekommen. Genau da setzt der ausgewählte Abschnitt ein. Richtet wieder auf die müden Hände und die wankenden Knie. Die, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, sind in ihrem Glauben schwach geworden. Ihre Herzen sind verzagt, ihre Gebete mutlos. Es sind Jesus Nachfolger, die nicht gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ich gehe mal in den Bereich bildhaft des Boxkampfs. Diese Jesus-Nachfolger sind schon mehrfach zu Boden gegangen. Die haben schon mehrfach eine harte Rechte erwischt und haben Kontakt mit den Brettern gehabt. Die wurden mindestens schon einmal angezählt und fast ausgezählt. Ihre Arme hängen kraftlos herab. Sie bekommen die Fäuste zur Deckung nicht mehr hoch. Genau das sagt Vers 12. Die müden Hände wörtlich abgespannt, schlaff, herabhängend. Und ihre Knie sind butterweich. Das Wort, das da im Griechischen steht, kennen wir als Fremdwort. Paralysieren. Wahrscheinlich hat es der eine oder andere schon mal gehört. Paralysieren. Es kommt eigentlich aus der militärischen Sprache. Ein Gegner wird paralysiert. Das heißt, er wird absolut lahmgelegt. Er wird so geschwächt, dass er völlig außer Gefecht gesetzt ist. Die Adressaten des Briefs sind außer Gefecht gesetzte Jesus-Nachfolger geworden. Ihr Glaube und ihr Gebet ist kraftlos. Sie taumeln hilflos durch den Ring oder klammern sich mit letzter Kraft noch an den Seilen fest. Eigentlich muss jetzt jeden Augenblick der Trainer das Handtuch werfen oder der Ringrichter erbarmungsvoll den Kampf abbrechen. hat sowieso keinen Wert mehr, bevor er ganz K.O. geht. Aber unser göttlicher Trainer, unser Herr Jesus Christus, tut genau das nicht. Er wirft nicht das Handtuch, er bricht den Kampf nicht ab. Denn er selbst ist die Kraft, die in uns Schwachen mächtig ist. Und deshalb mahnt schon gleich Vers 2, zweite Vers unseres Kapitels, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf, der Blick auf Jesus, der Blick auf seine Treue, der Blick auf seine Verheißungen. Dieser Aufruf richtet wieder auf die müden Hände und die wankenden Knie hat eine doppelte Bedeutung. Steht fest im Glauben, ist die erste Bedeutung. Steht fest im Auftrag. Zunächst sind die Hände und die Knie ja Zeichen für Tatkraft und Standfestigkeit. Mit den Händen arbeitet man. Die Hände führen bei der Feldarbeit das Werkzeug, den Spaten, den Pickel, die Hacke. Im Kampf führen sie die Waffen. Müde und schlaff herabhängende Arme aber können keine Leistung mehr bringen und im Kampf keinen Sieg erringen. Und dasselbe gilt ja für die Knie. Feste Knie sind Ausdruck für einen festen, kraftvollen Stand, der die Voraussetzung für alles kraftvolle Tun ist. Richtet wieder auf die müden Hände und die wankenden Knie ist also ein Aufruf, glaubensvoll im Auftrag Gottes zu stehen. Mit beiden Beinen fest gegründet in seinen Verheißungen. Hände und Knie stehen in der Bibel aber häufig auch im Zusammenhang mit dem Gebet. Der Aufruf ist also auch ein Aufruf, steht fest im Gebet. Ich habe in der Konkordanz nachgeschlagen, ungefähr die Hälfte aller Nennungen von Knien in der Bibel steht im Zusammenhang mit dem Gebet. Im Gebet gehen wir auf die Knie. Wir gehen nicht in die Knie, das ist was anderes, ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob einer in die Knie geht oder auf die Knie. Im Gebet gehen wir auf die Knie. Schwache Hände, wankende Knie stehen vor ein verzagtes und kleingläubiges Gebet, das nicht mehr mit der Erhörung, nicht mehr mit den Wundern Gottes rechnet. Aber wenn sie wieder aufgerichtet sind, dann ist das Gebet in seinen ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Das heißt aufrichten wörtlich, wo das Feuer der ersten Liebe brennt, wo das kindliche Vertrauen die Gebete prägt. Vers 13 führt dann diesen Gedanken in der typischen Mehrdeutigkeit biblischer Bildersprache weiter. Luther hat Vers 13 übersetzt, tut feste Tritte mit euren Füßen. Er greift noch stärker auf das vorhergehende Bild zurück von der Schwachheit. Jetzt feste Tritte. Wörtlich heißt es aber, verschafft euren Füßen gerade Pfade, damit das Lahme sich nicht abwendet, sondern vielmehr geheilt werde. Die Bibel ist ja oft in ihren Bildern mehrdeutig und fügt mehrere Gedanken in der Bildsprache zusammen. Einerseits wird das Bild der Schwäche weitergeführt, die der Stärkung und der Heilung bedarf. Es tritt aber das zweite Bild daneben, das Bild vom geraden Weg. Gerade Bahnen des Glaubens und der Nachfolge sollen vergehen. Wo der Glaube wankt und das Gebet nachlässig und verzagt wird, da werden unsere Wege krumm. Denke, liebe Geschwister, das kennen wir selber, wenn wir in unserem Lebensweg immer wieder ein Stück zurückblicken. In dem Moment, wo unser Vertrauen auf Christus und seine Verheißungen schwindet und unsere Gebete kraftlos werden, dann müssen wir es mit eigenem Tun ausgleichen. Und dann gibt das so ein Wanken auf beiden Seiten. Wir kommen zwar im Gebet zum Herrn, aber wir trauen es ihm nicht mehr wirklich zu, dass er die Sache richtet. Und dann würsteln wir mit eigenen Kräften noch mit dazu. Und das gibt dann so ein chaotisches Hin und Her, das gibt am Ende nur Murks. Wir sind selber todunglücklich, weil wir sehen, dass wir völlig überfordert sind. Aber Ruhe im Vertrauen auf den Herrn haben wir auch nicht. Dann werden die Wege krumm. Und deshalb sagt der Hebräerbrief, verschafft euren Füßen gerade Pfade. Geht im Vertrauen auf den Herrn schnurgerade. Setzt alles auf ihn. Weiche Knie machen krumme Wege. Das sieht man bei einem, der zu tief ins Glas geschaut hat. Der torkelt dann angetrunken von einer Straßenseite zur anderen und wieder zurück. Bei uns ist es umgekehrt, wenn wir nicht tief genug in die Schrift und nicht fest genug auf Jesus geschaut haben und auf seine Verheißungen, dann werden unsere Knie auch weich und vertorkeln auf unserem Lebensweg hin und her. Wir alle, angefangen bei mir selber, brauchen es, dass Gott unseren Glauben stärkt, dass er unsere Hände und Knie festmacht in der Glaubenszuversicht, dass wir gerade Wege gehen im Vertrauen auf den Herrn. Damit das Lahme nicht abkomme, sondern geheilt werde. Starke Hände und feste Knie brauchen wir nicht nur für uns selber. Es wird uns die Verantwortung für den Bruder und für die Schwester ans Herz gelegt, die ebenfalls taumeln, die noch mehr angeschlagen sind als wir selber. Auch da ist der Brief wieder ganz ehrlich. Er sieht unter denen, an die er sich richtet, keinen einzigen Starken. Sie alle taumeln. Aber diesen Taumelnden ruft er zu, sieh auf Jesus. Sieh auf seine Kraft, sieh auf seine Verheißung und lass Jesus dich wieder aufrichten. Denn neben dir taumelt auch der Bruder. Der braucht dringend deinen Halt. Adolf Schlatter schrieb dazu, der Brief legt uns die Liebespflicht ans Herz, die nicht zulässt, dass wir schwach werden. Wir müssen um derer willen, die noch schwächer sind, stark und mutig sein. Das geht nur abwechselnd. Keiner ist immer stark und mutig. Und deshalb brauchen wir die enge Gemeinschaft der Geschwister, in der der gerade Kraft hat, den wieder aufrichtet, den im Moment die Kräfte verlassen haben. Gewiss sollten es vor allem der Pastor und die Ältesten sein, die stark und mutig im Glauben vorangehen. Aber auch Pastoren und Älteste können schwächeln und hängen von Zeit zu Zeit durch. Ich hatte erst vor ein, zwei Wochen den Besuch eines lieben Bruders in Christus, auch ein Pastorenbruder. Und er hat erzählt, ihm stand im letzten Herbst eine Visitation bevor. Und die Sorge von dem, was da auf ihn zukommt, hat sein Herz so verzagt gemacht und hat seine Kräfte so geschwächt, dass er zur Kur musste. Aber es ist wirklich ein Gläubiger, einem Herrn Jesus Christus lebender Bruder. Auch Pastoren, auch Älteste können schwächeln und verzagt werden. Deshalb stellt Gott uns alle in die geistliche Gemeinschaft. Wenn der eine schwach ist und taumelt, dann ist der andere da, der ihn stützt, der ihn aufrichtet, der ihn ermutigt. Das fängt in der Ehe an. Und deshalb ist es so wichtig, dass es eine Ehe im Glauben ist. Man kann das gar nicht oft genug betonen. Wie soll einer den anderen im Glauben stärken, wenn einer von beiden gar nicht im Glauben lebt? Ich erlebe das mit meiner Frau. Soweit ich mich erinnere, hat Gott immer dafür gesorgt. Wir sind ja durch manches tiefe Tal miteinander gegangen. Und Gott hat immer dafür gesorgt, dass sie sich abwechselt. Wenn der eine niedergeschlagen ist, dann ist der andere da und hat Kraft, ihn aufzurichten und zu trösten und wieder umgekehrt. Ich erinnere mich an einen Abend, wir lagen miteinander im Bett und haben uns über das ausgetauscht, was uns alles so an Not und an Anfechtung auf dem Herzen liegt und was uns niederdrückt. Und dann hat meine Frau irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war geistlich richtig und biblisch. Aber ich konnte nur noch sagen, wenn du es glaubst, dann bete du. Es war wohl das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so verzagt war, dass ich selbst keine Kraft mehr zum Beten hatte. Aber dann ist der andere da und betet. Dazu brauchen wir Gemeinde, Geschwister. Wir sehen im Alten Testament ein beeindruckendes Beispiel dieser geistlichen Gemeinschaft. Wir kennen den Bericht, die Amalekiter stellen sich dem Volk Israel in den Weg. Josua führt das israelitische Heer in die Schlacht. Aber wir wissen, die entscheidende Schlacht wird nicht unten im Tal mit den Schwertern geschlagen. Die entscheidende Schlacht findet auf dem Berg statt, auf dem Berg des Gebets. Dort wird der Sieg errungen. Und dort kämpft Mose betend. Solange er die Arme und den Stab Gottes hochhält, als Zeichen des Gebets und des Segens, so lange gewinnt Israel die Oberhand. Aber wenn die arme Moses kraftlos werden und herabhängen, dann wendet sich das Blatt und die Amalekiter sind überlegen. Mose war ein kluger und geistlich vorausschauender Mann. Und deshalb ist er nicht allein auf diesen Berg des Gebets gestiegen. Er hatte zwei Männer des Glaubens mitgenommen, Aaron und Hur. Und wir lesen, aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie, nämlich diese beiden Brüder Aaron und Hur, einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände auf jeglicher Seite einer. Also, nämlich durch die Hilfe der Brüder, blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Israel hat einen großartigen Sieg errungen, weil Mose nicht allein auf dem Berg war, sondern die Brüder mit ihm. Liebe Geschwister, wir sehen eine wunderbare und wirkungsvolle geistliche Zusammenarbeit. Auch wir haben diesen großartigen und schönen Auftrag und diese Aufgabe aneinander, dass wir uns gegenseitig auf dem Weg der Nachfolge stärken und unterstützen und zur Seite stehen, dass einer für den anderen da ist, dass einer den anderen mitträgt, ermutigt und stärkt. Nicht der Pastor alleine kann es richten, Gott alleine kann es richten und er will uns alle dazu gebrauchen. Und deshalb wünsche ich es unserer Gemeinde, dass wir durchs Aufsehen auf ihn immer mehr zusammenwachsen in rechter Liebe und in Frieden des Herrn. Und dass wir vereint in Frieden und Liebe miteinander nach vorne sehen und miteinander nach vorne gehen, den Wundern und den Machttaten Gottes entgegen. Amen.